Deutschlandfunk, Radionacht, US-Wahl.
Eine lange Wahlnacht, wir haben es gehört, steht in den USA und auch bei all denjenigen, die es verfolgen, bevor, an deren Ende vielleicht auch noch nicht klar ist, wer Ende Januar dann den Amtszeit ablegen wird. Versuchen wir uns der Antwort auf diese und andere Fragen etwas anzunähern. Am Telefon ist jetzt Christian Lammertz, Professor für Politikwissenschaft am John F. Kennedy Institut der Freien Universität Berlin. Guten Abend, Herr Lammertz.
Guten Abend.
Es wurden ja viele Superlative, wie so oft, verwendet rund um diese US-Wahl. Sogar von der Zukunft der Demokratie wurde gesprochen. Stimmen Sie in diesen Chor mit ein?
Ja, es war natürlich eine Dramatisierung, die aber zeigt, dass es doch schon eine Richtungsentscheidung ist, die wir jetzt hier sehen, in einem Land, was wirklich sehr, sehr tief gespalten ist. Und dieser Wahlkampf und auch die Trump-Amtszeit haben vielleicht diese Spaltung in der Gesellschaft noch überspitzt, verzerrt dargestellt, zum Teil noch vertieft. Aber ich würde auch schon sagen, dass diese Wahl eine der wichtigsten in den letzten 20, 30 Jahren in den USA ist.
Ist Trump tatsächlich alleine verantwortlich für diese Spaltung?
Nein, absolut nicht. Und das ist etwas, was man dann auch nach der Wahl weiter sehen wird, dass die Probleme, die Trump ins Amt gebracht haben, ja nicht einfach so verschwinden. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der allgemeinen Richtung in der Politik, die Wirtschaftskrisen, die man gesehen hat 2008 und auch jetzt wieder, wo viele Leute ihr Vermögen und ihre Jobs verloren haben. Da muss viel Arbeit geleistet werden von den politischen Eliten, dass die Bevölkerung wieder Vertrauen in die zentralen Institutionen und Akteure der amerikanischen Politik kriegt. Und das kann man nicht in 4 Jahren hinkriegen. Da kann man nur erste Schritte einleiten. Aber das muss die nächste Administration jetzt angehen.
Und es könnte ja etwas dauern, bis wir wissen, wer diese Regierung anführen wird. Ob das der Amtsinhaber weiter sein wird oder der Herausforderer. Auch für diese Nacht wurden ja verschiedene Szenarien bereits ins Gespräch gebracht. Welches halten Sie für besonders wahrscheinlich?
Also ich glaube, wir werden heute Nacht und auch morgen früh noch kein endgültiges Wahlergebnis haben. Wenn wir eins haben, dann ist es ein ganz deutlicher Wahlsieg von Joe Biden. Andersrum kann man sich das nicht vorstellen, wenn man sich die Umfragen angeguckt hat, dass Trump einen deutlichen Wahlsieg einfahren kann. Deswegen, ich glaube eher, es wird ein knappes Rennen und es muss genau ausgezählt werden. Die Anwälte beider Seiten werden genau drauf gucken. In einigen Staaten werden wir wahrscheinlich vereinzelt auch Nachzählungen sehen, sodass ich fast vermute, dass wir es gegen Ende der Woche eventuell ein Wahlergebnis bekommen.
Und wie würde beispielsweise Donald Trump darauf dann reagieren, auf solche Ereignisse? Da vermuten ja einige, erahnen ja einige Schlimmes.
Er hat im Wahlkampf immer gesagt, er kann eine Niederlage eigentlich nicht akzeptieren. Eine Niederlage ist gleichbedeutend mit Wahlbetrug, anders kann er sich das nicht vorstellen. In den letzten Tagen war er schon wieder ein bisschen defensiver und heute, wir haben das ja eben schon von dem Korrespondenten gehört, hat er sogar schon über Niederlage gesprochen. Also es hat sich ein bisschen normalisiert, aber sobald es irgendwo Ungereimtheiten gibt, wird er das natürlich ausnutzen, um seine eventuelle Niederlage in einem anderen Licht dastehen zu lassen. Aber er kann das ja auch nicht alleine machen. Er braucht Unterstützung, wenn man solche Wahlergebnisse anficht oder nicht akzeptieren will. Und die Unterstützung, die Breite, sehe ich in den politischen Eliten Washingtons momentan nicht für Trump.
Auch nicht bei den Gerichten, falls diese Fragen der Auszählungen dort landen sollten?
Auch da nicht. Da wurde jetzt viel spekuliert, gerade über den Supreme Court mit den Nominierungen von Trump. Aber wir haben jetzt auch in der laufenden Wahl gesehen, dass selbst einige sehr konservative von Trump ernannte Bundesrichter in einigen Staaten entschieden haben für die Demokratie, für die Auszählung von Stimmen und nicht dafür, dass man versucht, die Wahlen zu begrenzen. Also hier sehe ich eigentlich das Rechtssystem, das funktioniert noch. Und meine Hoffnung ist, dass das dann beim Supreme Court, sollte es dort landen, genauso gehandhabt wird.
Wir haben es ja auch schon gehört, etwa 100 Millionen Wähler haben ja bereits vorzeitig ihre Stimme abgegeben, entweder per Briefwahl oder durch das vorzeitige Wählen, das ja auch möglich war zum Teil. Ist es absehbar, für wen das eigentlich ein Vorteil sein könnte?
Ja, das ist das Spannende. Normalerweise sagt man immer, hohe Wahlbeteiligung ist automatisch gut für die Demokraten. Vor allem, und das zeigen die Zahlen momentan auch, dass unheimlich viele Junge und Erstwähler auch ihr Recht wahrnehmen. Das sollte eigentlich für die Demokratische Partei sprechen. Wir haben aber im Vorfeld der Wahlen jetzt gesehen, dass auch die Republikaner sehr erfolgreich bei der Registrierung neuer Wähler gewesen sind. Erfolgreicher sogar als die Demokraten. Und da kann man dann vermuten, dass auch hier die Wahlbeteiligung bei der republikanischen Wählerkoalition deutlich nach oben geht. Aber ich glaube immer noch bei den Zahlen, die wir momentan sehen und auch die ersten Indikatoren bei diesen Frühwählern, dass das hauptsächlich demokratisch registrierte Wähler waren, das spricht doch dafür, dass die Demokraten und Biden von dieser hohen Wahlbeteiligung profitieren können.
Aber wenn Sie jetzt sagen, auch die Republikaner haben es geschafft, viele Erstwähler offenbar für sich zu gewinnen, ist es also, muss man das Bild revidieren, dass nur in Anführungszeichen alte weiße Männer Donald Trump aus der Arbeiterklasse unterstützen, also dass er auch junge Leute für sich begeistern kann?
Das Bild war sowieso immer schon nur die halbe Wahrheit, wenn man sich das Wahlergebnis von 2016 anguckt. Auch weiße Frauen haben fast zu 50% für Trump gestimmt. Er konnte selbst bei den Hispanics gut mobilisieren. Er hat bei Rentnern sehr gut mobilisiert, auch welche, die höhere Einkommen haben. Aber da bricht er momentan oder in dem Wahlkampf hat man in Umfragen gesehen, dass er bei diesen Wählergruppen eben einbricht. Und dann bleibt ihm nur noch diese Wählerklientel der schlecht ausgebildeten weißen Männer. Und damit kann man keine Wahlen in den USA gewinnen. Und deswegen zeigen die Umfragen ja momentan auch den Vorteil für Biden.
Auch wegen der Corona-Politik Trumps?
Wegen der Corona-Politik, da sind viele Rentner abgeschreckt worden, aber auch wegen seiner Amtsführung. Viele hatten immer noch gehofft, dass er vielleicht präsidentiell wird. Und hier sieht man gerade die Vorstadtfrauen, die leicht konservativ sind und 2016 Trump gewählt haben. Die kehren ihm den Rücken zu und das kann ihm die Wahl kosten.
Umgekehrt ist ja Joe Biden auch selbst für viele demokratische Wähler nur eine Art geringeres Übel. Vielleicht vergleichbar mit Hillary Clinton vor 4 Jahren. Reicht auch die innerparteiliche Unterstützung dann für Biden, um da jetzt auch die Staaten, die man verloren hatte, zurückzugewinnen?
Also alle Umfragen zeigen, dass Biden viel, viel besser abschneidet als Hillary Clinton 2016 in allen Umfragewerten ist er eigentlich der bessere Kandidat. Er wird von vielen als zu alt und als Übergangskandidat wahrgenommen, aber das stört momentan nicht. Und die Demokratische Partei, die auch unter sehr stark unter Flügelkämpfen leidet, war im Wahlkampf sehr, sehr diszipliniert. Der progressive Flügel um Bernie Sanders und Elizabeth Warren hat sich extrem zurückgehalten, extrem diszipliniert Biden unterstützt. Das wird nach der Wahl, wird sich das wieder ändern. Dann wird man versuchen, eigene Politikideen umzusetzen. Aber hier hat sich die Demokratische Partei meines Erachtens erstaunlich geschlossen gezeigt.
Stellt sich nur noch die Frage, ob die Umfragen, auf die sich das, diese Einschätzung erstützt, was taugen und ob die Demoskopen seit 2016 dazugelernt haben. Haben Sie das?
Ja, die haben dazugelernt. Sie haben einige Fehler in ihren Modellen korrigiert. Sie haben auch viel mehr die Leute gefragt. Fast doppelt so viele Umfragen liegen jetzt vor. Selbst wenn man diesen statistischen Fehler von 2016 einberechnet in die Umfragen, die jetzt schon angepasst sind, so führt Biden immer noch. Also ich glaube, zum einen waren die Umfragen 2016 nicht so schlecht, wie wir sie jetzt manchmal darstellen. Nur die Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit war halt eine andere, dass man dachte, Trump, das geht einfach nicht. Aber jetzt sind die Umfragen verlässlicher und auch eindeutiger in der Kontinuität und Stabilität.
Dann noch ganz kurz zum Abschluss. Wer wird neuer Präsident?
Ich tippe auf Joe Biden, wenn ich mir die Umfragewerte der letzten Wochen anschaue.
Bei uns heute Abend live im Deutschlandfunk der Politikwissenschaftler Christian Lammert. Besten Dank, Herr Lammert, für Ihre Zeit heute Abend.
Gerne doch. Tschüss.
Tschüss.